Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV. Und ja, also für diejenigen von euch, die das Video sehen, es ist Zeit, sich ein bisschen wärmer anzuziehen, denn wir müssen reden. Reden über den Crash, den es bei einigen Dividendenaktien gegeben hat. Und das ist für uns der Grund, heute eine Sendung über gefallene Engel zu machen, die sich großer Beliebtheit erfreut haben. Haben sie es wirklich? Und welche dieser Engel möglicherweise jetzt auch reif dafür sind, in einem Depot wieder eine Heimat zu finden, das heute in den nächsten, naja, mal gucken, wie viele Minuten bei Echtgeld TV. Wie immer eröffnet am Anfang auch von Christian und mit dem Disclaimer.
Ja, denn auch oder gerade wenn es um Dividenden geht, ist natürlich wichtig, schaut aufs Risiko. Und alles, was wir hier machen, ist natürlich keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir unterhalten uns heute über 5 gecrashte Dividendenwerte. Und was ihr aus dieser Unterhaltung macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können keinerlei Haftung dafür übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die es wie immer in der Echtgeld TV Lounge gibt. Und wie immer mit dabei unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, die Heimat der Echtgeld TV Depots, der Scalable Broker, wo wir uns für das Depotmodell Prime Plus entschieden haben. Das heißt einerseits die Flatrate zum Investieren, Besparen und Traden und andererseits 2,3% Zinsen auf das nicht investierte Kapital bis 100.000 Euro. Und ich kann jetzt schon sagen, wir werden das Echtgeld-TV-Depot im Scalable Broker gleich dann auch mal sehen, denn heute wird gekauft, Tobias.
So sieht's aus, Christian. Heute wird ein bisschen Geld ausgegeben, aber möglicherweise auch ein bisschen Geld kassiert. Wir haben insgesamt 5 Aktien, bei 3 davon stehen Interaktionen an. 2 Käufe werden durchgeführt, 1 Verkauf, über den lassen wir im Wesentlichen euch entscheiden, über das Halten eben dieser Position, dazu dann im weiteren Verlauf mehr. Wir starten aber mit einer Aktie, die regelmäßig zu den meist nachgefragten Titeln gehört und wir reden damit über 3M. 3M, die ja, sehr, sehr breit aufgestellt sind, Christian. Du führst besser durch das Produktportfolio und alles, was die da so haben, als ich. Von daher flanke ich mal direkt rüber zur Friedrichstraße.
Ja gut, also ich erkläre jetzt mal kurz das Produktportfolio. Das ist ja nur eine 5-stellige Anzahl von Patenten. Ich lege dann mal los und wenn ich alle Produkte vorgelesen habe, sind wir vielleicht in 3 Tagen fertig. Nein, es ist wirklich ein extrem breites Portfolio von industriellen Anwendungen für zahlreiche Branchen von Automobil über Industrie bis hin zu Grundstoffen, Konsum und Healthcare. Es ist schwierig, in diesem riesigen Portfolio wirklich die Essenz auszumachen. Das ist jetzt nicht wie bei Fastenal beispielsweise, die ja deutlich kleiner sind, aber wo du sagen kannst, okay, da hat alles irgendwie mit Befestigen zu tun. Sie haben halt wirklich so wahnsinnig viel Know-how, so viele Anwendungen in diesem riesigen Konzern 3M. Und das ist natürlich auch ein Problem, denn wo sehr, sehr viel gemacht wird, da läuft auch immer mal etwas schief. Und wo man halt ein so breites Portfolio hat, da ist auch die Gefahr einer gewissen strukturellen Verfettung recht groß. Und die haben wir bei 3M ja schon mehrfach in den letzten Jahren moniert. Und man erkennt das auch mit Blick auf die Zahlen. Umsatz seit 2016 von 30,1 Milliarden auf 34,2 Milliarden gestiegen. Das ist jetzt nicht bombastisch, aber das ist ein Plus von 13,1%. Okay, also ich hätte gern ein bisschen mehr gesehen. Aber jetzt dagegen dieses 3,1%ige Plus beim Umsatz, 35% Plus bei den operativen Kosten, den Operating Expenses, die in dieser Zeit eben von 7,8 auf 10,6 Milliarden gestiegen sind. Und damit zeigen, irgendwo haben die ein Problem mit Verfettung, irgendwie haben die ein Problem mit Fokus. Und da muss das Unternehmen sich jetzt wieder neu aufstellen. Da hilft Sparen natürlich, deswegen gab es auch immer wieder Rationalisierungsprogramme, aber insgesamt muss man was an den Strukturen ändern und genau das passiert ja.
Also das war jetzt überraschend negativ vom Einstieg her. Als ich mir das Unternehmen angeguckt habe, habe ich im Wesentlichen wirklich gute Dinge erstmal wahrgenommen, nämlich einen stabilen Umsatz, auch leicht steigend. Ja, gelegentlich gibt's auch mal da gewisse Fluktuationen auf dem Weg nach Norden, was die Umsätze anbelegt, dass mal eine Ruhepause eingelegt wird, auch das Umsatzwachstum, das ist langsam, ist alles richtig. Aber das Unternehmen ist in den letzten 15 Jahren eben in der Lage gewesen, eine sehr, sehr kontinuierliche Marge, eine Nettomarge im Bereich von irgendwie mal 13,5 bis dann eben knapp 17% abzuliefern. Das ist eine extrem hohe Kontinuität, die beeindruckend ist und dieses Unternehmen auch lange Zeit teuer bezahlt gemacht hat. Aber diese Zeiten sind eben vorbei. Wenn man sich daran zurückerinnert, wo sich Kurse dann hinentwickelt hatten, über den Kurs von 250 US-Dollar Anfang 2018, dann ein erster Absturz in die Region von 120 Anfang 2020, als die Corona-Krise war, eine Erholung über die Marke von 200 und dann der nächste Absturz in Richtung 100 US-Dollar. Und wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, auf den Unterlagenzetteln auch anschaut, wie die Ratios sich entwickelt haben, also sowohl das Kursumsatzverhältnis als auch das Enterprise Value zu Umsatzverhältnis, als auch das Kursgewinnverhältnis, dann sieht man hier einfach, dass dieses Unternehmen auf sehr, sehr günstig erscheinendem Bewertungsniveau angekommen ist, was eben auch daran liegt, dass es ja schon auch noch das, also zumindest ein sehr, sehr relevantes Risiko gibt. Wir haben ja also eine tolle Story von einem Unternehmen mit einer sehr, sehr hohen Kontinuität aus meiner Sicht. Wir haben einen aus meiner Sicht wirklich hochattraktiven Preis, sodass meine Frage an dich jetzt eigentlich ist, Christian, welchen Grund oder welche Gründe gibt es denn auf der Gefahrenseite möglicherweise von einem Kauf abzusehen, den ich hier eigentlich ganz gerne vornehmen würde?
Ja, also man muss das nochmal sagen, was wirklich die günstige Bewertung angeht. Wir haben es natürlich hier mit einer amerikanischen Industrie-Ikone zu tun und darüber hinaus auch einem Dividendenaristokraten der allerfeinsten Sorte. Das Unternehmen hat gerade die 65. Dividendenanhebung in Folge bekannt gegeben, von 1,49 auf 1,50 pro Quartal. Das ist jetzt nicht bombastisch, aber man steht eben zu diesem Track-Record. In den letzten Jahren war auch schon da das Wachstum nicht so groß, aber das ist auch nochmal wichtig hervorzuheben mit Blick auf Unternehmen, die noch kommen. Die Dividende, die hier gezahlt wird, die ist insbesondere im Schnitt über die letzten 3 Jahre noch wunderbar gedeckt durch Free Cashflow, nämlich zu 2/3. Und das ist eine gute Geschichte an dieser Stelle. Aber du hast die Risikoseite angesprochen und da ist mal wieder so ein bisschen der Geist von Bayer. Ja, also wir haben es hier zu tun mit Schadensersatzforderungen, dieses Mal nicht aus dem Pflanzenschutzbereich, sondern es gibt eine Sammelklage von mittlerweile 230.000 ehemaligen Angehörigen der US-Streitkräfte wegen Hörschäden, die sie durch Ohrstöpsel erlitten haben sollen, die von einer Tochtergesellschaft von 3M geliefert wurden. 3M hatte 2018 bereits eine Zahlung geleistet und dachte, damit ist man eigentlich dieser Sammelklage entkommen. Aber Pustekuchen, es gibt jetzt diesen größten sogenannten Multi-District Litigation Issue in der Geschichte der USA wegen dieser Ohrstöpsel. 3M hat versucht, sich der ganzen Angelegenheit zu entziehen, indem man die entsprechende Tochtergesellschaft schlichtweg Konkurs gehen lässt. Das allerdings wurde vom US-Gericht nicht anerkannt und der Konkurs hätte dann diese Gesamthaftung begrenzt auf immerhin auch $1 Milliarde. Ja, und jetzt hat man hier halt ein offenes Risiko. Man versucht weiterhin natürlich das beizulegen, so wie es durch einen Vergleich irgendwie möglich wäre, aber man kann das Risiko halt schlecht quantifizieren und das ist eben das Damoklesschwert, was über dieser Aktie hängt. Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, aber das ist natürlich auch der Grund, warum es diese Aktie so günstig gibt. Also, wenn wir einfach nur mal auf das simple KGV gucken, einem das einfach versuchen, relativ einzuordnen, dann hast du ja schon erwähnt, wir waren in der Spitze mal bei wahnsinnigen 30 für diese Aktie. Momentan sind wir bei einem KGV von 10. Und 10 haben wir nur gesehen das letzte Mal in der Finanzkrise. Da muss also kräftig was los sein. Ne? Und dieses Mal ist es halt kein exogener Faktor, sondern es ist ein internes, ein juristisches Problem, was man natürlich nicht einschätzen kann, aber was dafür sorgt, dass wir jetzt hier eben diese niedrige Bewertung haben und was auch dafür sorgt, dass man strukturelle Maßnahmen ergreift, denn 3M hat im letzten Jahr schon bekannt gegeben, dass man bis Ende 2023 die Einheit Consumer Health, wo also neben einer ganzen Reihe von Gesundheitsanwendungen und Produkten auch diese Ohrstöpsel dann dazugehören dürften, so hatte man sich das ausgemalt, über die Börse abgespalten werden soll, um auch da die Haftungsrisiken zu begrenzen. Problem ist halt, man weiß nicht, wie die US-Justizbehörden diese ganzen Maßnahmen interpretieren.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, dass diese Nummer ein ausgesprochener Taschenspielertrick ist, wo man dann auch sagen muss, also wenn da ein Anspruch von Klagenden entsteht und dem auch entsprochen wird, dann sollte sowas natürlich auch unterbunden werden. Deswegen, das ist ja auch gerade im Grunde genommen auch die finanzielle Power, die ein solches Unternehmen hat. Jetzt muss man aber auch vielleicht noch mal ein bisschen relativieren, was für Hörschäden da bei diesen 230.000 Militärangehörigen dann in welchen Ausprägungen wirklich angekommen sind. Das vermag.
Ja, und da geht's übrigens gerade hin und her. Ja, also wenn man da ein bisschen die Mitteilungen verfolgt, einerseits zwischen Unternehmen, andererseits den Anwälten, die natürlich jetzt auch nicht hier pro bono agieren, sondern die selber natürlich Wirtschaftssubjekte sind. Ja, ich meine, es ist schlimm, wenn Menschen zu Schaden kommen, aber wir kennen das, dass aus Amerika natürlich durch diese Möglichkeit riesigen Schadensersatz zu bekommen, diese Klageindustrie natürlich auch blüht und man schickt sich jetzt Gutachten hin und her. Gerade gab es wieder Gutachten von Seiten 3M, wo herauskommen soll, dass angeblich von den Geschädigten 85% überhaupt keine Einschränkung beim Hören haben und von denen 15%, die übrig bleiben, wieder 4/5 schon Einschränkungen hatten, bevor sie diese Ohrstöpsel hatten. Also wie man das alles beweisen will, hin und her. Nur, das ist eben so. Das ist der große, große Unsicherheitsfaktor hier. Und nur, dass man mal eine Zahl hat, was in der Vergangenheit da so gezahlt wurde. Man wurde, bevor es diese Multi-District Litigation Issue gab, bei einzelnen Gerichten schon mal zu Schadensersatz verurteilt. Das waren wenige Fälle, irgendwie so 1-2 Dutzend. Und dafür hat man $265 Millionen Schadensersatz hingelegt. Also das ist nicht ohne. Am Ende muss ich allerdings sagen, das ist auch der einzige Grund, warum man ein solches Unternehmen, das zwar jetzt ein bisschen verfettet ist, das sich aber natürlich mit einer unglaublichen Substanz an Know-how und Anwendungen durch verschiedenste Zyklen und Krisen immer hervorragend durchgeschlagen hat, warum man dieses Unternehmen so günstig bekommt.
Ja, also vor dem Hintergrund so ein richtig knalliges Gegenargument, das Risiko. Und das haben wir ja auch in vielen Sendungen immer schon gesagt, Risiko ist eben irgendwo immer. Man wird bei jedem Unternehmen eben etwas finden, weswegen man von einem Kauf absehen kann. Wenn ihr andere Gründe habt, die gegen einen Kauf von 3M sprechen, freuen wir uns wie immer über eure Kommentare unterhalb dieses Videos und die sich daran anschließende Diskussion. Aber ich von meiner Seite aus würde jetzt sagen, das kaufe ich.
Ja, also ich habe die Aktie im Depot seit vielen Jahren und ich habe tatsächlich diese Woche auch mal wieder jetzt ein bisschen nachgelegt. Ich hatte da vorher nie so den besonderen Impetus, aber jetzt bei der Bewertung kann man da mal ein bisschen was machen. Es ist für mich keine Aktie, wo ich sage, hey, also wenn ich jetzt 10 Aktien auswählen müsste, dann wäre 3M genau jetzt dabei. Aber in einem Portfolio, was ja bei mir so ähnlich von der Quantität aussieht wie das von Helmut, unserem Gast von der letzten Woche, also 100 Aktien, da ist eine 3M sehr reizvoller Mitspieler. Ganz, ganz wichtig ist eben gerade, wenn man auf dieses Thema Dividendenaristokratie geht, sowieso die Diversifikation, weil einzelne Unternehmen, das werden wir auch im Laufe dieser Sendung noch sehen, fallen halt mal aus, aber in der Mehrheit der Fälle funktioniert es halt und das ist halt hier ein Fall, wo es seit 65 Jahren funktioniert und das mit gutem Grund und das ist ja auch wichtig, weder vom Free Cashflow noch von den Schulden her auf Kante genäht.
So, Aktie ist jetzt auf jeden Fall gekauft. Im Video lief es hoffentlich mit durch, wie dieser Kauf ablief. Das war nämlich eine Neuheit bei Scalable, die vom Ablauf her verbessert ist. Auch neu ist dieses bei Kursänderungen automatisch verkaufen. Das werden wir natürlich gepflegt ignorieren. Denn erstens reichen uns 10, 15 und 20% noch gar nicht aus. Denn eigentlich haben wir noch gar kein wirkliches Verkaufsthema gefunden. Und zweitens, Stop-Loss werden wir auch nicht hinzufügen. Weil wenn die Aktie weiter fällt, dann würden wir uns dazu eigentlich eher die Nachrichten angucken wollen und bei sich nicht dramatisch verändernder Sachlage auch nochmal nachgucken, ob wir da nochmal was zukaufen, wenn die Aktie zum Beispiel unter die Marke von 100 US-Dollar fällt. Also vor dem Hintergrund ist das ein Teil, den wir hier ignorieren können. Und eingestiegen sind wir jetzt zu 101 Euro. Und 26 Cent. Und jetzt gucken wir mal auf den längeren Chart. Naja, auf einer Einjahresebene ist es der Einjahrestiefkurs oder im Bereich des Einjahrestiefkurs. Und auch in einer etwas längeren Darstellung ist es eben so niedrig wie der Kurs zuletzt im Bereich 2014 im, ungefähr April gelegen hat. Also von daher, da sind einfach mal 9 Jahre Kursentwicklung ausradiert worden. Nicht die Dividenden, die man in der Zeit bekommen hat, aber von der Kursentwicklung, und darum geht's ja uns auch zu einem gehörigen Teil. 2/3 aller Kurse hängen in der Regel von der Kursentwicklung ab, 1/3 von den vereinnahmten Dividenden. Warten wir mal ab, was da passiert und wie es mit einem gegebenenfalls stattfindenden Update aussieht.
Aber eins ist natürlich auch an dieser Stelle wichtig. Du hast jetzt gesagt, also ja, wir haben uns jetzt so gar nicht überlegt, wann wir das verkaufen wollen. Es geht natürlich nicht so. Wir müssen natürlich immer, wenn wir eine Transaktion tätigen, wenn ein neues Investment dazukommt und uns überlegen, was sind denn die Trigger, auf die wir gucken, wenn es auch mal um einen Verkauf geht oder wenn es um ein Buy and Hold and Check geht. Nein, das muss nicht der Kurs sein, aber nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich hier in irgendeiner Form positionieren. Ich kann sagen, was für mich die beiden wesentlichen Themen hier sind. Das eine ist natürlich der Dividendentrackrekord. Also wenn das Unternehmen diesen Trackrekord mal nicht mehr weiter verfolgen sollte, die Dividende irgendwann nicht mehr erhöht oder nur noch stabil hält, dann wäre das natürlich ein sehr wichtiges Warnsignal, wo man beim Check einfach dann eben keinen Haken, sondern ein Kreuz macht. Und das andere Thema, was eventuell dann vorgelagert wäre und die entsprechende rote Flagge wäre, ist, wenn entsprechend wenn der Free Cashflow die Dividende nicht mehr decken würde. Also da müssen wir nicht auf ein Jahr gucken, sondern dieser eben zitierte 3-Jahres-Vergleich, der ist mir hier wichtig. Wenn man also sieht, über 3 Jahre haut das Unternehmen mehr raus als es an Free Cashflow vereinnahmt, beziehungsweise über 3 Jahre ist es nicht mehr in der Lage, diese Auszahlungen auch wirklich zu erwirtschaften, dann ist es für mich ganz klar ein Trigger zu sagen, okay, das war's. Dazu natürlich alle möglichen Abenteuer, was Großübernahmen oder so angeht. Aber hier muss man natürlich auch sagen, auch mit diesen ganzen Spalten und Sparten, das ist nicht ganz so einfach zu trennen, wie das jetzt beispielsweise bei einer Bayer wäre, wo man 3 doch sehr klar abgetrennte Segmente hat.
Wir kommen zur zweiten Aktie in dieser Sendung und das ist ein Gast, den gab es hier schon öfter und zwar in einer Sendung, die sich bei euch sehr großer Beliebtheit erfreut und sie heißt, diese Aktien steigen immer. Turns out, tun sie aber nicht wirklich, denn die Aktie, die wir hier auch schon 2-mal im Zuge dieser Sendung besprochen hatten, heißt Domino's Pizza und wie soll man sagen, immer gestiegen ist sie eben insbesondere in den Jahren bis 2021. Und in 2021 hat sie dann auch ihr Kurs hoch markiert, vielleicht war es auch Anfang 22, im Bereich von jenseits von 550 US-Dollar. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir so die eine oder andere kritische Bemerkung auch zum Bewertungsniveau abgegeben haben und das war vollkommen berechtigt. Denn diese Aktie war sehr, sehr ambitioniert bewertet im Bereich von Ende 21 insbesondere, als das Kursgewinnverhältnis jenseits von 40 lag. Und das ist für ein Unternehmen, was im Wesentlichen sich dadurch aussieht, dass es mit sehr, sehr viel finanzieller Expertise Pizzas verkauft, einfach deutlich zu viel. Und jetzt ist die Aktie auf einem signifikant niedrigeren Kursniveau angekommen, auch auf einem signifikant günstigeren Bewertungsniveau, nämlich jetzt nur noch ein Ist-KGV von 25. Aber Christian, wir reden ja auch oft vom Enterprise Value und wahrscheinlich ist es speziell bei Domino's auch sehr stark angeraten, über den Enterprise Value dieses Unternehmen zu sprechen, denn der beinhaltet ja auch die Schulden, die ambitioniert sind und einem sehr, sehr ordentlichen EBITDA gegenüberstehen, was aber unseren Vervielfacher, nämlich den Vervierfacher, deutlich übersteigt. Also EBITDA mal 4 sollte das Niveau der Schulden maximal sein. Und hier ist es ein bisschen höher, was ja, zu einer Warnlampe zumindest wird, weswegen, das kann ich schon vorwegnehmen, ich auch dieses deutlich gesunkene Kursniveau nicht dazu nutzen würde, hier jetzt einzusteigen. Aber vielleicht holst du uns noch ein bisschen in das Thema dieser Verschuldungstiraden und auch der Aktienrückkauftiraden ab, die Domino's Pizza in den letzten Jahren so durchgezogen hat.
Ja, das ist ja eine der rasantesten Wachstumsstories überhaupt. Wenn man sich auf die Kurse mal kapriziert, dann ist das ja immer noch seit der Finanzkrise eindrucksvoller als jetzt Amazon oder Apple. Ja, also in der Finanzkrise gab es die Aktie teilweise unter 5 Dollar und im Hoch, du hast das gesagt, bei 550. Das war also ein 100-Bagger und das mit Pizza. Wobei, wir haben die Aktie ja 2-mal gehabt, 2018, 2021, jeweils in diesem Format. Diese Aktien steigen immer und wir haben schon damals darauf hingewiesen, dass das eigentlich keine Pizza-Aktie ist, sondern dass die Aktie für die Null- und Negativzinsphase ist, weil nämlich eigentlich, Pizza ist so der Mittel zum Zweck, aber eigentlich geht das hier um Financial Engineering der hartesten Sorte. Ja, also wir haben steigende Schulden gesehen von 1,5 Milliarden in 2014 auf zuletzt knapp 5 Milliarden. Ne? Wir haben aggressivste Aktienrückkäufe gesehen, allein seit 2014 die Anzahl der ausstehenden Aktien um 37% reduziert durch entsprechende Käufe. Ja, und dadurch auch ein immer stärker in den negativen Bereich abdriftendes bilanzielles Eigenkapital. Ja, also Domino's war genau die Aktie für die Zeit, als Geld nichts gekostet hat. als du halt wirklich schauen konntest, dass du dich möglichst effizient aufstellst, dass du sagst, hey, Eigenkapital ist doch immer zu teuer, wenn ich es schaffe, Fremdkapital für quasi nichts zu bekommen. Und dann Leverage, 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 also immer weiter zu hebeln, das ist natürlich eine große Sache. Problem ist halt, dass diese Geschichte nicht mehr so funktioniert. Deswegen, wenn du die letzten Jahre des Charts mal gegenüberlegst mit den Renditen des US-Anleihenmarktes, dann stellst du da eine komplett gegenläufige Korrelation fest. Also in dem Moment, wo die Renditen dann drastisch angezogen haben, Anfang 2022, war es halt hier mit der Herrlichkeit vorbei. Dazu kommt, ne, also wenn das Financial Engineering nicht mehr so einfach ist, dann muss man sich jetzt plötzlich um das operative Geschäft kümmern und muss plötzlich Pizza verkaufen. Ja, so ein Mist, ja, weil das macht natürlich momentan auch nicht Spaß, weil die Zutaten in den Pizza-Franchises, das wird natürlich alles immer teurer und gleichzeitig ist es schwieriger, Leute zu finden. Ja, Fachkräftemangel.
Ich würde dazu ja ganz gerne eine Sache kurz mal ergänzen, wenn wir gerade über die Pizza reden, weil jetzt kommt bei mir auch noch so ein qualitatives Problem mit hinzu, dass ich diese Pizza von Domino's jetzt nicht so als unbedingt kernlecker bezeichnen würde und vor dem Hintergrund auch ein Fragezeichen an das Thema Produktqualität machen würde, nach dem Motto, da müsste es doch eigentlich auch was Besseres geben und jeder müsste doch in der Lage sein, in seinem Umfeld einen Pizzaladen zu finden, wo es eine bessere Pizza gibt als die bei Domino's.
Ja, das ist immer die Frage. Wir sollten jetzt nicht von Deutschland auf die USA schließen, weil es gibt drei unterschiedliche Domino's-Aktien weltweit. Es gibt die große Mutter, über die wir hier reden, die gleichzeitig auch das US-Franchise macht und einige andere. Und dann gibt es eine Domino's in Australien und es gibt eine Domino's in Großbritannien, die auch unterschiedliche Franchise-Gebiete machen. Und Deutschland gehört nicht zu dem großen US-Franchise. Ansonsten, was die Qualität angeht, also ich bin hier jetzt nach meiner letzten Domino's-Erfahrung, ich hatte letztens mal wieder eine Pizza nach einem Jahr und da muss ich sagen, die müssten Joint Venture machen mit Getränkeherstellern. Ja, weil das Zeug ist so salzig, ja, du kriegst so einen Mörderbrand, da brauchst du gleich so richtig 1,5 Liter sind da nichts.
Stell dir mal einen Antrag bei Monster.
Ja, zum Beispiel, ja, und dann fliegst du gleich noch an der Decke damit, ja.
Du kriegst es schön neutralisiert, also das eine Getränk ist sehr, sehr süß, das andere Essen sehr, sehr salzig, da kommt im Mix doch irgendwie eine ganz gute Kombination raus, vor allen Dingen kurbelst den Verbrauch an und das wird das Unternehmen brauchen. Wachstumsgeschwindigkeit ist auch ein bisschen abgeflacht,
muss man dann eben mal sehen. Haben sie halt auch wieder runtergenommen, ne? Die den Ausblick haben sie auch wieder runtergenommen. Natürlich, sie haben immer eröffnet. Sie haben extrem profitiert natürlich von diesem Takeaway und Delivery Boom rund um Corona. Das wurde natürlich auch inzwischen aus der Aktie alles ausgepreist und jetzt ist halt Gegenwind auf der Zinsseite, Gegenwind auf der Materialkostenseite, Gegenwind auf der Personalseite. Da wird das mit dem Wachstum ausgerechnet jetzt halt entsprechend schwieriger. Deswegen haben sie den Ausblick auch mittelfristig runtergenommen. Also es ist jetzt nicht mehr 6-10% Wachstum das Ziel beim Umsatz, sondern wir reden über 4-8%. Ja, und natürlich, das ist ein gutes Unternehmen und die liefern ja auch, die machen ja auch Free Cashflow. Aber wir reden halt hier darüber, wir haben 16 Milliarden Dollar Enterprise Value und wir haben einen Free Cashflow von zuletzt 388 Millionen Dollar. Das heißt, wir reden hier über Faktor 41. Und das ist einfach unter diesen Umständen, wo eben Geld auch wieder was kostet, immer noch deutlich zu viel. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, also der Free Cashflow 2022, der war natürlich auch wirklich schwach. Man kann ja mal so einen Durchschnitt bilden. Gucken wir also auf die letzten drei Jahre. Da kommst du immerhin auf knapp 500 Millionen Dollar Free Cashflow pro Geschäftsjahr. Da sieht das schon anders aus. Aber das ist eben immer noch irgendwie so ein Faktor 30. Und da musst du erstmal wieder hinkommen. Und ich würde sagen, also für ein expansives Geschäft, Asset Light, hohe Kapitalrendite und so, alles fein. Bei 20 ganz gut bewertet. Das heißt also, wir gucken irgendwann.
Und wichtig, 20 mal den Free Cashflow.
Genau, als Enterprise Value. Und dann gucken wir irgendwo mal bei 200 mal wieder auf die Aktie. Und da kann die natürlich schnell hingehen, wenn das auf der Zinsseite weiterhin blöd aussieht.
Ja, und ich hatte mir vorher überlegt, nach dem Motto, also das Erste, was ich sagen würde, ist, dass mir ein 20er KGV für dieses Unternehmen grundsätzlich plausibel erscheinen würde, aber es kommt eben ein dickes Aber nochmal ran. Und deswegen muss man auch diesen Multiplikator von 20 nochmal ein bisschen runternehmen. Wir haben ja eine Situation, Christian hat das ausgeführt, dass das Unternehmen satt verschuldet ist und von dieser Sättigung auch erstmal ein bisschen runterkommen muss. Vor dem Hintergrund ist eben auch ein Risikoabschlag eben dann vorzunehmen, sodass ich hier sagen würde, irgendwie im Bereich 15, 16, da ist dann ein Kursgewinnverhältnis auch, wo man diese Risiken dann auch noch mit drin hat. Und das bedeutet eben auf Basis des aktuellen Kurses auch, ähnlich wie bei Christian, nochmal ein Abschlagspotenzial, so im Bereich von 30 oder 40%, ist jetzt auch nicht so entscheidend. Auf jeden Fall ist die Aktie, und da kann ich ja für uns beide sprechen, Christian, auf keinen Fall günstig und auch in unseren Augen nicht ein Kauf, den man jetzt tätigen muss, weil man an dieser unglaublichen Geschichte unbedingt jetzt teilnehmen muss.
Nee, also das ist halt die Frage generell, also kaufen muss man sie jetzt nicht. Wir sagen auch, wir gucken sie uns bei $200 wieder an. Ne? Das können wir ja heute, können wir ja eigentlich mal einen Kursalarm eingeben.
Sehr gute Idee.
Mach irgendwie, was weiß ich, 190 Euro, machst einen Kursalarm, da gucken wir uns die Aktie dann auf jeden Fall wieder an. Das ist dann hiermit auch versprochen, zumindest irgendwie so mit 1-2 Wochen Dispens, aber da gucken wir auf jeden Fall wieder rein. Die andere Frage ist natürlich, was macht man denn, wenn man die Aktie sowieso jetzt im Depot hat? Also ist natürlich erstens wieder ein Beleg dafür, gerade wenn man längerfristig dabei war, irgendwann auch mal so ein Gewichtungslimit zu setzen und wenn das erreicht wird im Portfolio, eben nicht gierig zu sein, sondern zu sagen, okay, also sagt man beispielsweise maximal 5%, und wenn die 5% erreicht sind, das dann auch zurückzustufen auf 3 oder sowas, dass man auch diese Gewinne, die die Aktie ja wirklich über Jahre abgeliefert hat, in beispielhafter Form, dass man die auch mal einloggt. Aber wenn man zum ungünstigen Zeitpunkt eingestiegen ist, weil man eben vielleicht auch dachte, naja, Financial Engineering, Zinsen bleiben noch ewig niedrig und das ist eine Aktie, mit der ich darauf spekuliere, dann ist natürlich die Frage, ob man jetzt selber sagt, okay, ich mache jetzt hier einen Schrecken mit Ende, weil ich glaube, das geht nicht mehr weiter, aber das Unternehmen funktioniert nach wie vor, dann muss einem einfach klar sein, es kann wirklich sehr lange dauern, bis man dort wieder hinkommt, wo man mal war, solange sich auf der Zinsseite nichts ändert. Wenn die Zinsen relativ kurzfristig wieder Richtung 3% in den USA gehen sollten, dann ist die Aktie natürlich auch ein Booster. Deswegen, wer hier schon engagiert ist, sollte auf jeden Fall, übrigens ähnlich wie zum Beispiel hier in Deutschland bei einer Vonovia, auf die Zinsen gucken. Das ist ein ganz wesentlicher Einflussfaktor für solche Financial Engineering getriebenen Geschäftsmodelle.
Ja, und die Vonovia-Aktie besprechen wir heute am 8.3. nicht. Der Anlass wäre zwar gegeben, aber das können wir jetzt heute nicht vertiefen. Das würde in der Tat zu lange dauern und man würde auch zu stark über ein ungelegtes Prozessei reden, was wir sowieso aus der Außenperspektive nicht qualifiziert einschätzen können, da im Moment einfach die Tagespresse verfolgen. Und ansonsten bei Dominos habe ich...
Dazu liegt ja liegen ja auch bei der Vonovia die Zahlen noch gar nicht vor, die endgültigen.
Eine Zahl liegt aber vor, nämlich die, die ich beim Preisalarm eingestellt habe. Und da wir ja das ja auch nicht so genau wissen, also eigentlich gar nicht wissen, wie sich Euro und US-Dollar zueinander verhalten werden, habe ich mal nicht die 190, die Christian vorgeschlagen hat, genommen, sondern ein bisschen höher angesetzt bei 205. Und da lohnt es sich dann auch schon, nach einem 30-prozentigen Abschlag nochmal hinzugucken. Hat sich dann eigentlich was geändert oder bleibt es bei einer abwartenden Haltung? Oder sieht man das Ganze vor dem Hintergrund eines dann gesunkenen, auch deutlich gesunkenen Preises nochmal in einem anderen Licht, vielleicht auch, wenn ein weiteres Quartal vorbei ist. Das sollte es zu dieser kleinen Pizza-Session gewesen sein. Ja, und jetzt kommen wir zu einer ganz großen Enttäuschung, Christian. Und zwar, also zumindest auf meiner Seite aus, zu einer ganz großen Enttäuschung und auch zu einer Enttäuschung darüber, dass man, wenn man einen Managementposten mit Elan und mit Werf antritt, kommunikativ auch eine ganze Menge kaputt hauen kann. Das wird Herrn Senn, den Vorstandsvorsitzenden von Fresenius, vielleicht nicht so stark interessieren, wie er da gerade auf seinen Vorgänger quasi eingedroschen hat, wenig diplomatisch im Gesamttonfall. In der Sache liegt er dabei wahrscheinlich gar nicht falsch. Trotzdem kann man das vielleicht ein bisschen ruhiger ausführen und weniger aggressiv, so wie es zumindest dann in den Medien auch rübergekommen ist und wo auch die Börsenzeitung sich einigermaßen verwundert darüber gezeigt hat, mit welcher Deutlichkeit hier kommuniziert wurde. Fresenius ansonsten auch vor dem Hintergrund natürlich eine spannende Aktie, weil sie eben ein Alleinstellungsmerkmal hat. Denn es ist noch der einzige Dividendenaristokrat, den wir haben. Den anderen, den es gibt, die Tochter, Partner, wie auch immer man das jetzt gerade betonen muss, Firma Fresenius Medical Care, die hat schon gesagt, dass sie diesen Status auf jeden Fall verlieren wird, weil sie die Dividende senkt. Wir gucken uns jetzt Fresenius an und Fresenius wird den uramerikanischen Titel des Dividendenaristokraten eben leider Gottes auch verlieren. Nicht den Titel des Dividendenadligen, aber den Titel des Dividendenaristokraten. Denn nach mehr als 25 Jahren, ich glaube, es waren 30 Dividendenerhöhungen, die Fresenius durchgeführt hat, sagt man jetzt im Moment, dass man die Dividende bei der kommenden Zahlung nicht erhöhen, sondern nur in Anführungsstrichen gleich halten will, was in Anbetracht dessen, was das Unternehmen an Geld verdient, eine komplett unnötige Geschichte ist. Und damit ist es leider so, dass Michael Senn zum Henker eines Dividendenaristokraten geworden ist, mit einer grundsätzlich hoffentlich funktionierenden Strategie, die er da für das Unternehmen aufgesetzt hat, aber mit der Abgabe eines Titels, den es in Deutschland gar nicht und in Europa eben höchst selten gibt. Wo ich mal mit meinem Anfang Simon zu Fresenius am Ende bin, dann die Frage an dich, wie siehst du dieses Thema Dividende? Findest du das nachvollziehbar oder bist du ähnlich enttäuscht oder sogar entsetzt, wie ich es bin, über diesen aus meiner Sicht ja schon unnötigen Schritt? Also ich muss ja nicht alles zerdeppern, was an Historie und an Geschichte bei einem Unternehmen aufgebaut ist, nur weil ich anderer Meinung bin als mein Vorgänger in der Geschäftsführung beziehungsweise auf dem Posten des Vorstandsvorsitzenden.
Ja, sehe ich auch so. Also man hätte den Status ohne weiteres konservieren können. Ja, es hätte ja gereicht, dass man also statt 0,92 Euro dann eben 0,93 zahlt und man hat halt 2,44 Euro Ergebnis die Aktie ist. Also fein gedeckt, Ausschüttungsquote wäre immer noch niedrig gewesen, so wie ja in all den Jahren auch immer. Das darf man auch nicht vergessen. Aber es ist halt ein ganz bewusstes Signal, man bricht mit allem, was in der Vergangenheit war. Das erklärt sich natürlich auch ein bisschen aus der Person von Michael Senn, der ja jetzt endlich bei Fresenius DAX-CEO geworden ist, nachdem er ja schon zweimal, nämlich bei E.ON und danach bei Siemens bzw. Siemens Healthineers, dafür gehandelt wurde. Jetzt hat es endlich im dritten Anlauf bei Fresenius geklappt. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo er jetzt auch wirklich komplett sein ganzes eigenes Gewicht reinbringt. Und er will einen bewussten Bruch mit der Strategie, die das Unternehmen bislang geführt hat, nach außen auch demonstrieren. Insofern muss ich sagen, ja, ich finde es nachvollziehbar. Nur war dieser Track-Record, wie gesagt, eben nicht durch allzu viel Payout untermauert. Und Statistik ist das eine. Also interessant ist ja viel mehr, was ist eigentlich bei dem Unternehmen los? Und das ist ja ein ganz großartiges Unternehmen von der Historie her. Und ich habe es ja auch wirklich in meinem Buch nicht nur wegen der Dividenden-Track-Records gefeiert, sondern eben auch, weil diese Dividenden Ausdruck einer Wachstumsstrategie waren. Fresenius war, um mal so dieses englische Wort zu nehmen, eigentlich der Serial Acquirer im Gesundheitswesen. Man hat angefangen mit den Infusionslösungen, ist dadurch Übernahmen gewachsen, hat dann irgendwann das Thema Dialyse dazu genommen. Das wurde dann nach einer weiteren Fusion so groß, dass man die FMC als eigene Tochtergesellschaft dann etablieren konnte, auch an die Börse zu bringen. Dann hat man die Krankenhaussparte dazu gemacht, eine Dienstleistungssparte, immer mehr akquiriert. Das war extrem erfolgreich. Nur dann ist eben irgendwann der Architekt dieser Akquisition von Bord gegangen. Ulf-Marc Schneider hat das Unternehmen verlassen, ist zu Nestlé gegangen. Und man hat eine richtig unglückliche Transaktion gehabt, nämlich Acorn, eine Übernahme, die zum Glück, weil es ansonsten kurz vorm Bankrott gestanden wäre, ja, abgesagt wurde noch durch gerichtliche Maßnahmen. Aber da war so einfach der Nimbus dahin. Und dann kam natürlich noch Corona dazu, was den Gesundheitsdienstleister in all seinen Bereichen natürlich stark getroffen hat. Und jetzt haben wir halt dadurch gesehen, dass in diesem doch sehr breit gefächerten Reich eine ganze Reihe von operativen Problemen waren, die in Summe zu einem sehr, sehr deutlichen Rückgang der Profitabilität geführt haben. Ja, wenn wir das jetzt mal in Zahlen sehen, dann können wir sagen, 2016 haben wir einen Umsatz gehabt von 30 Milliarden Euro und dabei einen Gewinn je Aktie von 2,83. Heute, also Geschäftsjahr 2022, haben wir einen Umsatz von 40,8 Milliarden Euro, also 30% mehr und ein Gewinn je Aktie von 2,44, also 15% weniger. Das ist einfach Ausweis dieser Probleme, die man im Unternehmen in allen Geschäftsbereichen hat.
Dennoch ist es so, dass dieses Unternehmen auch am Kapitalmarkt sehr, sehr ordentlich abgestraft wurde und das Kursniveau jetzt eben auch auf einem Level ist, wo sich mal wieder der DAX-Entwicklung auch angeglichen hat und auch die viel von der Historie, die man bis Ende 2017 so aufgebaut hat, eben wieder ausgelöscht hat. Aber es ist eben auch so, dass wir ein Kursgewinnverhältnis im Bereich von 10 haben. Nach Bekanntgabe dieser Aufspaltung, die ja auch kommuniziert wurde von Herrn Senn, gab es ja zunächst mal so ein Feuerwerk bei der Fresenius Medical Care Aktie. Es gab einen Kursrückgang bei der Fresenius Aktie, der sich dann aber relativ schnell wieder gedreht hat. Aber mit Bekanntgabe dann dieses Dividenden Aussetzens im Sinne von Steigerungsaussetzens und auch den jetzt nicht so kurzfristig zumindest besonders positiv wirkenden Zahlen, die aber immer noch bedeuten, dass es eine sehr, sehr günstige Aktie ist mit einem KGV eben von around 10, ist es hier eben so, dass wir ja schon ein paar Mal um diese Aktie herumgeschlichen sind. Das wäre für mich eben der zweite Kauf in dieser Sendung. Es sei denn, Christian, ich höre jetzt noch was, wo du sagst, naja, strategisch ist das aus deiner Sicht alles nichts, weil, weiß ich jetzt nicht, aber diese Aufspaltung oder diese Emanzipation, nennen wir es mal so, von Fresenius Medical Care durch eine Umbenennung, nicht eine Umbenennung, sondern durch eine Umfirmierung und damit eine nicht mehr vorhandene Verpflichtung, dieses Unternehmen zu konsolidieren, aber den Wert trotzdem im Unternehmen zu halten, deutet sich ja zumindest an, dass man sich anders aufstellen will und auch an anderen Bereichen stärker gemessen werden will.
Ja, das ist alles richtig. Also ich habe noch so ein bisschen Bauchschmerzen, weißt du, ich möchte so ein bisschen Umsetzung sehen. Also große Worte, das ist ja alles toll. Ich möchte auch mal sehen, ich möchte sehen, es wird nicht nur Buzzword Making betrieben, sondern es kommt auch wirklich. Also ich nehme einfach mal ein Zitat hier von Michael Senn aus der Pressemitteilung. Das ist also das, was offiziell rausgegeben wird. Dies ist eine Zäsur für Fresenius. Neue Struktur für beide Unternehmen, Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care braucht einen operativen Turnaround. Es muss seine Leistung verbessern, muss sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Fresenius muss seine komplexen Unternehmensstrukturen vereinfachen, sich auf seine Operating Companies und die optimale Wertschöpfung seiner Investitionen konzentrieren. Sorry. Einen solchen Satz, den kann ChatGPT auch konzentrieren. Das ist, da fehlt für mich so völlig der Plan nach dem Motto.
Aber das gilt jetzt für ganz viele Sätze von Vorstand.
Ja, trotzdem. Ich will wissen, erstens, zweitens, drittens, viertens. Ich bin langjähriger Aktionär. Ich habe halt die letzten Jahre nur immer über Nachkauf nachgedacht, konnte mich aber nicht dazu richtig übers Herz bringen. Und ja, war auch ganz ganz gut so. Aber für mich persönlich fehlt da der Trigger für einen Nachkauf. Ich möchte da erstmal wirklich was Konkretes sehen. Was für mich konkret ist momentan, dass man sagt, also Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care. Das heißt jetzt nicht 1:1 Abspaltung. Das heißt zunächst, dass man mal die Rechtsform von Fresenius Medical Care aus dieser komplexen kapitalistischen KGaA in eine normale AG bzw. SE umändert, was dann heißt, man wird die Gesellschaft nicht mehr voll konsolidieren können. Man hat ja bislang die nur deswegen noch voll konsolidieren können, weil sie eben diese Rechtsform hat, denn mit einem Anteil von 32% kann man normalerweise ja eben nicht voll konsolidieren. Das ist schon mal fein, aber wie geht's denn dann weiter? Und dann, was ist mit den ganzen anderen Sparten? Was ist mit dieser Krankenhaussparte? Ja, in Spanien kannst du in der Presse lesen, dass Quirón Salud, also diese Krankenhaussparte in Spanien, wieder verkauft werden soll, dass man angeblich 7 Milliarden Euro dafür haben möchte. Und wenn ich jetzt bedenke, dass man 2017 5,8 Milliarden dafür gezahlt hat und dann mal bedenke, was Fresenius ja auch immer so an Zinsen zahlt, ein Kapitaldienst, dann muss ich sagen, ach, das ist ja auch kein guter Deal. Also ich möchte wirklich sehen, was ist denn eigentlich am Ende Fresenius? Was bleibt denn davon übrig und wo kommt da der Wert raus? Und bis dahin bin ich da mit einem Nachkauf vorsichtig, aber ich habe ja eben schon Aktien. Ich kann ansonsten jeden verstehen, der sagt, komm, also jetzt ist eigentlich auch mit diesen markigen Worten des CEO ein Trigger da, wo man sagen kann, okay, ich nütze die günstige Bewertung, weil gerade der Michael Senn es natürlich jetzt allen zeigen will, dass es eigentlich schon richtig gewesen wäre, ihn viel früher irgendwo zu einem DAX-CEO zu machen. Also man kann, glaube ich, diese Fresenius-Story nicht sehen ohne diese persönlichen dem bei Michael Senn, der ein ganz, ganz großartiger Unternehmenslenker ist.
Es gibt noch eine Zusatzfrage zum Bereich FMC aus der Kategorie nicht wirklich nützliches Wissen. Aber Zusatzfrage lautet, Christian, hast du eine Idee, was diese Umfirmierung kostet?
Nee, aber da kannst du ja immer
davon. Damit bist du in exzellenter Gesellschaft mit der Vorstandsvorsitzenden. Die weiß es auch nicht so genau. Die sagt so zwischen 50 und 100 Millionen werden sein. Fand ich so von dem Aussagegehalt her ganz spannend, was das für eine Spannweite offensichtlich hat und welche Dimension. Also 50 bis 100 Millionen für eine Umfirmierung, von mir aus eine komplexe Struktur. Und da dachte ich mir auch so, Heidewitzka, Kapitän, das ist mal ordentlich.
Naja gut, du darfst halt nicht vergessen, was diese Konstruktion in der Vergangenheit ermöglicht hat, nämlich, dass man ein Unternehmen, das wollte man ja, voll konsolidieren konnte, also auch die kompletten Umsätze von FMC in der Fresenius-Bilanz zeigen, weil man das Unternehmen eben beherrscht, obwohl man das ja eigentlich mit 32% eben nicht kann. Und das jetzt zurückzudrehen, das ist natürlich wirklich eine Transaktion, die schon mal Milliarden an Börsenwert geschaffen oder auch vernichtet hat. Und das ist natürlich hochkomplex bei einer international aufgestellten Gesellschaft. Und das wissen wir ja immer bei diesen ganzen Spin-offs und so. Also bevor der Aktionär überhaupt anfängt zu partizipieren, hat dieser ganze Rattenschwanz von Investmentbankern, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern schon mal die Taschen richtig voll.
Also, das reicht mir als Gegenargument jetzt erstmal nicht aus und vor dem Hintergrund bin ich jetzt, während Christian da gesprochen hat, in das Unternehmen eingestiegen, Kaufpreis war 24,46 und diese Geschichte würde ich ganz gerne als Aktionär verfolgen, trotz meiner eigenen Hin- und Hergerissenheit zwischen dem Investment in einen Sektor, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass, Investments da gar nicht das Beste sind, was man zwingend erwarten kann, weil jeder Euro, der als Gewinn an Aktionäre geht, steht für die Versorgung von kranken Menschen nicht zur Verfügung. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass ohne Wirtschaft es alles nicht funktioniert und Dinge auch effizienter gemacht werden müssen. Also ist eine kleine Position. Diesen Bruch könnt ihr auch gerne in den Kommentaren diskutieren, genauso wie natürlich ihr auch diskutieren könnt, ob Fresenius jetzt ein Kauf oder überhaupt kein Kauf ist. Aber eine Sache wäre ja bei der Gelegenheit auch mal zu erwähnen, wenn wir hier schon einen Vorstandsvorsitzenden haben, der sich in kommunikativem Verhalten und auch in verschiedenen anderen Sachen deutlich von Vorgängern und von anderen DAX-CEOs abgrenzt. Herr Senn, wie wär's? Kommen Sie doch mal bei ir@echtgeldtv vorbei. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Christian Röhl und ich eine Stunde lang sehr, sehr gute Fragen an Sie haben, wie es denn eigentlich weitergeht. Und vielleicht gelingt es ja auch, das rauszukitzeln, Christian, was du gefordert hast, nämlich ein erstens, zweitens, drittens, viertens und vielleicht kommt ja auch noch ein fünftens, sechstens oder siebtens dazu.
Also mich wird ja bei dem ganzen Bruch mit der Vergangenheit und der neuen Ära jetzt ist eins interessieren, warum man bei einem Thema so treu dran bleibt, ausgerechnet auch jetzt in diesen Zeiten, nämlich beim Thema Leverage, beim Thema Schulden. Also Fresenius, das wollen wir nicht vergessen, schleppt halt aus dieser Serial Acquirer Zeit nicht nur den höchsten Goodwill aller DAX-Konzerne mit sich rum, sondern auch 25 Milliarden netto Finanzverbindlichkeiten, die immerhin den 3,65-fachen EBITDA jetzt entsprechen. Und wenn jetzt eben ein neuer CEO kommt, der alles anders machen will, der von einer Zäsur spricht, dann frage ich mich doch, warum nicht diese Zäsur auch beim Finanzgebaren? Warum sagt man selbst in Zeiten steigender Zinsen, Zielkorridor weiterhin 3x3,5x EBITDA für die Netto-Finanzverbindlichkeiten? Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, selbst wenn man sagen muss, dass die letzte Anleiheemission im November zu 4,25% bis 2026 für 500 Millionen und für 5% bis 2029 auch für 500 Millionen gezeigt hat. Noch hat Fresenius ein gutes Standing im Kapitalmarkt.
Ja. So, jetzt haben wir zwei Käufe heute durch und haben obendrein auch noch eine Einladung an DAX-CEO ausgesprochen, wo natürlich auch die Frage mit der ausgebliebenen Dividendenerhöhung nochmal aufs Trapez gehoben werden würde. Wenn sie denn kommen, da würde ich schon ein bisschen penetranter nachhaken, warum man diesen Titel so nonchalant abgibt und einfach mal eine Historie von 30 Jahren damit, salopp formuliert, in die Tonne tritt. Aber zu Fresenius haben wir jetzt erstmal alles besprochen. Eine Aktie, die müssen wir in diesem Reigen der gefallenen Engel und des Reigens des Crashes von Dividendenaktien natürlich auch besprechen. Und das ist dummerweise eine Aktie, die sowohl in Christians Depot, aber dummerweise auch in meinem Echtgeld-TV-Depot enthalten ist. Der Nachteil für mich ist, dass das Kursniveau, zu dem Christian gekauft hat, eben ein günstigeres ist, als zu dem ich gekauft habe. Denn nach Dividenden oder mit Anrechnung der Dividenden liege ich in der Position ungefähr 30% hinten. Ich glaube, das sieht bei dir ein bisschen besser aus, Christian. Trotzdem haben wir es hier mit einem wirklich in hohem Maße beeindruckenden und in der Form von mir auch nicht ansatzweise erahnten Trauerspiel zu tun, was sich eben jetzt auch in der jüngeren Kursentwicklung nochmal sehr unerfreulich manifestiert hat.
Ja, Value-Falle, Dividendenfalle, ja, nenn es wie du willst, aber das ist natürlich ein einziges Debakel. Ja, ich habe das Glück, dass ich irgendwann meine Stücke so 2014, 15, 16 im Wesentlichen akkumuliert habe. Ich komme da jetzt also bei aktuell $25 ist das irgendwie so plus minus null und ein bisschen Dividende gab's. Aber also es ist einfach ein Desaster. Das muss man ganz offen sagen. Die Aktie ist auf dem Niveau von 2008. Und wir reden hier immerhin über Intel. Das ist der Granddaddy der Halbleiterindustrie. Und wenn wir sagen,
und deswegen Aktie, auch mal die längere Historie ist eingeblendet für die.
Ja, ist natürlich auch wieder interessant zu sehen, die längere Historie, weil wir da nur, wenn man die Dividenden mit berücksichtigt hat, über diese Hype-Kurse aus 2000 nochmal drüber gekommen sind, 2021, vom Kurs her hat selbst das nicht gereicht. Das ist auch mal wieder eine Lehrstunde noch, was Hype-Kurse angeht. Aber noch viel schlimmer ist ja der Vergleich zwischen Intel und dem Halbleitermarkt an sich. In Deutschland gibt's ja leider noch nicht so lange diesen Halbleiter-ETF. In den USA dagegen schon mit dem wunderbaren Kürzel SOCKS, ja, und also Semiconductor Stocks. Und der hat sich seit Anfang 2008, obwohl es zwischenzeitlich auch mal kräftig runterging, obwohl das eine hochvolatile Angelegenheit ist, der hat sich seit 2008 per Saldo versiebenfacht. Und die Intel, die ist auf dem Kursniveau von 2008. Das ist einfach ein einziges Desaster. Und man muss sagen, dieser Abstieg bei Intel läuft gemessen am Kurs bereits seit 2012. Seitdem läuft es kontinuierlich schlechter. Und man muss halt sagen, das Einzige, was immer kontinuierlich gekommen war von Intel auf der Habenseite, das waren die Dividenden. Man hat die Dividendenzahlung 1992 begonnen, nie gesenkt, zuletzt 7 Jahre in Folge erhöht. Ausschüttungsquote, das war auch alles fein. Aber es blieb halt das Einzige. Ansonsten, was an Nachrichten von Intel kam, waren die letzten Jahre schon immer schlecht. Man hat meistens irgendwo hinter dem Markt hergehangen, gerade auch was die Produktion neuer Chip-Generationen angeht. Und jetzt dann endgültig die Nachricht vor 2 Wochen, man reduziert die Dividende eben zum ersten Mal in 30 Jahren. Rund 2 Drittel weniger werden gezahlt, ist zwar immer noch eine ganz nette Rendite, aber zeigt natürlich auch da absolute Zäsur.
Ja, und diese absolute Zäsur setzt sich dann auch fort, und zwar auch in den Analystenschätzungen. Denn es ist ja nicht nur so, dass im Vergleich von 21 auf 22 ein schon spürbarer Umsatzrückgang jenseits der 20% stattgefunden hat. In den nächsten Monaten soll es eben auch nochmal relativ ordentlich nach unten gehen. Im Moment wird zumindest hier in der Schätzung von 50 Milliarden nur noch ausgegangen und außerdem auch nochmal zusätzlich 30% weniger. Und vom Top her ist es damit eben auch jenseits der 40% Marke, was an Umsatzrückgang für Ende 23 im Moment erwartet wird. Kleiner Gewinn pro Aktie soll dann auch übrig bleiben. Also hier haben wir es wirklich mit einer Ballung von sehr, sehr schlechten Nachrichten zu tun. Und da ist dann eben schon die Frage, wie viel Glaubwürdigkeit und wie viel Wahrscheinlichkeit billigt man Analystenschätzungen eben auch zu, die irgendwie davon ausgehen, dass es in 24 oder 25 dann eben wieder mit dem Umsatz auch kräftig nach oben gehen soll. Aber das kann's ja nicht sein. Das muss man in irgendeiner Form sehen, dass es Intel vielleicht ja auch gestützt durch die Förderprogramme in den USA gelingt, wieder auf steigende Umsätze zu kommen. Aber im Moment ist es ein absolutes Stochern im Nebel für mich, in irgendeiner Form da was einzuschätzen. Und vor dem Hintergrund ist die Aktie für mich in der Situation auch eher ein Verkauf. Und deswegen schon mal hier an dieser Stelle wieder der Aufruf an euch, unter dem angepinnten Kommentar unter diesem Video eure Meinung zum Ausdruck zu geben, Intel halten oder verkaufen. Bei der letzten Umfrage, die wir da gemacht haben, fiel das Meinungsbild für die Nestlé-Aktie übrigens sehr eindeutig aus. 3/4 von euch haben gesagt, wir sollen Nestlé halten, deswegen bleibt sie eben auch im Depot. Ich gehe davon aus, dass es bei Intel ein bisschen anders aussehen wird. Und deswegen bitte unter dem Video eure Meinung abgeben, unter dem angepinnten Kommentar, Intel halten oder Intel verkaufen. Christian, wie ist denn da dein Vorgehen mit der Aktie, die du ja länger hast, aber wo du im Grunde genommen ja jetzt auch so ein Triggerereignis mit der Dividende bekommen haben müsste?
Ja, das war der letzte Rest von meinem Investment Case, ja, dass die Dividende nicht gesenkt worden war. Und man darf ja auch nicht vergessen, also bis letztes Jahr war das ja auch immer eigentlich alles sehr gut gedeckt von Gewinn und von Free Cash Flow. Wir haben halt wirklich jetzt hier ein brutales Jahr 2022 gesehen, weil plötzlich auch der Free Cash Flow ins Negative gegangen ist und der Ausblick halt auch so dramatisch ist. Also ich meine, man muss das sich mal vorstellen, Analystenschätzung ist das eine, aber was sagt das Unternehmen? Q1 2023, Umsatz minus 40%. Und wir sind noch gar nicht da in der Talsohle des Schweinezyklus, der ja typisch ist für die Halbleiterindustrie. Also da kann noch eine ganze Menge mehr fundamental nach unten kommen. Und was da eingepreist ist oder nicht, also muss ich einfach sagen, das ist hier komplett Grütze. Da haben mich natürlich auch viele Leute schon angefragt, haben sie gesagt, siehst du hier, da ist ja genau das Beispiel, das mit den Dividenden, das funktioniert nicht. Ja, und dann muss ich ja sagen, okay, also das hat bei Intel, ist es halt echt ein Reinfall. Und es gibt auch andere Unternehmen, bei denen das ein Reinfall ist, auf Dividenden-Track-Record gesetzt zu haben. Aber ich habe natürlich gleichzeitig eine ganze Reihe von großartigen Unternehmen, wo ich durch den Dividendentrackrot darauf aufmerksam geworden bin. Nestlé hast du erwähnt, beispielsweise eine LVMH, wenn wir Corona mal rausnehmen, beispielsweise eine Novo Nordisk, dann die ganzen Food und Beverage Aktien. Ja, entscheidend ist halt immer nur, dass man nicht bei den Aktien, die gerade schlecht laufen, nicht immer wieder reinbollert und dann auch mal sagt, okay, ja, das läuft jetzt schlecht und gucken wir mal, ob die denn irgendwann wieder auf den richtigen Weg finden. Deswegen habe ich halt hier auch nicht Kapital nachgeschossen. Ich kann jetzt eigentlich auch damit ganz gut leben. Und ich muss gerade im Halbleiterbereich sagen, ich habe natürlich mit einer Texas Instruments auch die andere Seite, die zwar jetzt nicht so vergleichbar ist mit einer Nvidia, aber ein sehr, sehr schönes kontinuierliches Wachstum plus Dividende eben auch als Trigger und Ertragsquelle zeigt mit dabei. Und das ist halt hier, ja, das ist der Kollateralschaden, den muss man annehmen. Ich habe für mich die Marke von 25 Dollar definiert. Es kann ja mal sein, dass es jetzt noch wieder ein bisschen raufgeht, weil man irgendwie Hoffnung hat. Und dann nehme ich das vielleicht noch mit. Vielleicht gehe ich dann erst zu 30 raus. Man wird mal sehen, wie auch das Gesamtmarktsentiment ist. Aber man braucht halt schon bei der Intel jetzt also entweder absolute Insider-Einblicke, die mir komplett fehlen, also auch was, ja, haben wir nicht, oder man braucht eine ganze Menge Hopium an dieser Stelle, denn, also, ich weiß, man weiß ja eigentlich, dass diese Zyklen in der Chipindustrie so sind, dass du gerade wenn du ja beides machst, Chip-Design und Chip-Produktion, musst du heute schon designt haben, was in 3, 4, 5 Jahren wirklich nachgefragt wird. Ja, das ist ja auch der große Vorteil beispielsweise von AMD gewesen. Die große Stärke jetzt in dieser Phase. Die hatten einfach die Chips, die gefragt waren. Ich habe nicht den Eindruck, dass Intel die Chips hat, die in 5 Jahren gefragt sind. Und das natürlich auch, ja, das ist halt auch so ein Management-Thema. Pat Gelsinger der war, ist ja eine Legende bei Intel. Ja, war ja früher CTO, so bis 2009. Dann ist er gegangen, war unter anderem bei VMware. Seit 2021 wieder da, aber ist das jetzt alles so positiv? Ich weiß es nicht. Also ich sehe auf der Habenseite wirklich nur diese Subventionen, aber Subventionen alleine machen halt auch keinen Umsatz. Du musst aus Subventionen dann auch ordentliche Produkte machen und da hapert's halt. Und natürlich diese Beteiligung an Mobileye. Das sind immer noch 94% und nach allem, was man mitbekommt, scheint Mobileye sich wirklich gut positioniert haben. Zahlen sehen schön aus. Umsatzwachstum 60%, beim Umsatz 71%, beim Operating Income. Das läuft, deckt auch irgendwie immerhin inzwischen auf dem Niveau ein Viertel des Enterprise Value von Intel. Aber da muss ich halt auch sagen, wenn ich Mobileye will, der kann ja Mobileye kaufen.
Die ist ein bisschen ambitionierter bewertet als die Intel, die im Moment von Guru Focus noch mit einem 13er KGV angegeben wird. Auf Basis der Gewinnzahlen ist ein 10er KGV eben das realistischere. Aber wenn man dann eben auch mal in die Historie reinguckt, sieht man, also 10er KGV kommt jetzt bei der Aktie auch des Öfteren mal vor und auch in verschiedenen Phasen kam es vor. Und jetzt müssen wir ja einen sehen. Die Phase, die vor dem Unternehmen liegt in den nächsten 2 Jahren, die wird jetzt nicht betont komisch. Und vor dem Hintergrund, wenn es dann, also es muss ja nicht der 2023er Gewinn sein, aber wenn es bezogen auf den 2024er erwarteten Gewinn, worauf sich diese Erwartung auch immer gründet, das kann ich nicht beurteilen. Und da stimme ich dann auch mit Christian überein, der zu Analystenschätzungen eine etwas kritischere Haltung hat als ich, dass das im Moment wahrscheinlich ein sehr intensives Gestocher im Nebel ist, weil auch dieser 20-prozentige Umsatzanstieg von 23 auf 24, also das ist bestimmt in den Studien sehr, sehr interessant, will ich mal sagen, erklärt, aber das heißt eben dummerweise nicht, dass es eintritt. Aber nochmal, 10er KGV auf 1,77 sind eben $17,70 für die Aktie. Das wäre eben etwas, wo es dann auch schnell mal hingehen kann. Also von daher, die Erwartungshaltung damals, und das auch nochmal zum Investment-Sentiment damals, als ich diese Aktie ja gekauft habe, war ein relativ betuliches Wachstum von diesem Unternehmen. Und es sah ja auch dann in 21 noch ganz vernünftig aus. So, und jetzt haben wir eben eine Situation, wo sich dieses Bild auch mal relativ deutlich umgedreht hat, auch vom Unternehmen kommunikativ noch verstärkt wurde und wo man dann eben die Frage stellen muss, will ich da weiterhin investiert sein? Also ich bin eher auf der abgebenden Seite, bin gespannt auf eure Begründung. Verkaufen könnt ihr kurz machen, da brauche ich keine weiteren Gründe für. Wenn ihr aber sagt, Intel halten, dann macht bitte bei euren Kommentaren unterhalb des angepinnten Kommentars auch noch eine Sache. Gebt eine kurze Begründung ab. Halten, weil. Und da sollte dann etwas mehr Substanz drinstehen als hinter einem Satz. Halten, weil sie bestimmt wieder steigt. Das würde mir persönlich nicht reichen, sondern vielleicht ein paar Argumente, die Elemente dessen enthält, was wir hier nicht haben, nämlich Aussichten und berechtigte, ja, zur Hoffnung anlassgebende Erwartungshaltung. Dafür wäre ich sehr dankbar, unterhalb des Videos das zu kommentieren. Bin auch sehr gespannt darauf, ehrlicherweise.
So, und ein bisschen mehr Insights, weil wir die Produkte viel direkter nutzen können, haben wir bei der letzten Aktie, die wir noch reingenommen haben in diese Liste der Dividenden-Crash-Werte.
Aus aktuellem Anlass,
denn auch dort haben wir es mit einem sozusagen gefallenen Engel zu tun. VF Corporation war ebenfalls Dividendenaristokrat, hat sich aber nun ebenfalls entschieden, die Dividende zu senken, nach 50 Anhebungen in Folge. Eine Aktie, die bei uns nur einer im Depot hat, mein Sohn, dem habe ich sie 2022 zum Geburtstag geschenkt, als kleine Erinnerung daran, dass er in seinem Lebensjahr zuvor von VF Corp ein komplettes Wanderoutfit hatte, als Erinnerung an unseren Wanderaufenthalt. Also das ist eine Geschichte, die ich mit Augenzwinkern gemacht habe. Aber ich habe damals schon gesagt, also für mich ist es eigentlich ansonsten keine Aktie, für die ich mich, außer wenn ich jetzt sage, ich kaufe 100 Dividendenaristokraten, bewusst entscheiden würde. Wir haben ja zwei Bereiche bei VF Corp. Einerseits das ganze Thema Outdoor-Marken mit beispielsweise Timberland und The North Face und dann andererseits die Marken im Streetwear-Bereich wie eine Dickies, wie eine Eastpak, wie eine Supreme. Und das sind aus meiner Wahrnehmung eben ja alles so eher beliebige Marken. Es ist zumindest nicht eine starke, teure, hochmargige Brand wie im Luxusbereich. Und es ist auch nicht diese maximale Effizienz im Unternehmen, die wir vor einigen Wochen bei Zara noch so gelobt haben. Das heißt also für mich rein qualitativ war VF nie ein Investment Case und ist es auch jetzt erst recht nicht. Wie sieht denn das bei dir aus? Du bist ja nun, glaube ich, eher so ein bisschen funktionskleidungsaffin, oder?
Also sagen wir mal so, ich habe zumindest Timberland-Schuhe und ich habe, aber ansonsten bin ich da in der Tat relativ blank. Also ich habe auch keine North Face Klamotten, glaube aber im Gegensatz zu dir schon, dass die eine relativ ordentliche Markenpositionierung haben und es ist immerhin eine Möglichkeit, in einem solchen Bereich investiert zu sein, da man eine Patagonia Aktie ja nicht kaufen kann, sondern nur die Klamotten.
Gestatte mir eine Frage, woher kommt die Auffassung zur Marke? Was glaubst du, was ist der Wert der Marke? Ist der Wert der Marke der funktionale Nutzwert, wie das halt bei Funktionskleidung einfach zu vermuten wäre? Oder ist da auch noch irgendwie so ein emotionales Thema dabei? Also ein gewisses Lebensgefühl, was man mit einer Louis Vuitton oder was man auch mit einer Adidas oder einer Nike, also mit diesen starken Konsumermarken verbindet?
Ja, also bei Louis Vuitton könnte ich dir gerade auch einiges sagen. Nach den bereits geschilderten Erlebnissen am Singapurer Flughafen mit und auch mit den Erlebnissen in London in dem Laden, was da für ein Produktschwachsinn mitunter verkauft wird, da sage ich ja auch, man sollte eine Marke auch nicht überstrapazieren, was in meinen Augen Louis Vuitton zumindest, da sind die auf einem ganz guten Wege mit, ist egal.
Das wird noch schlimmer, wenn jetzt Pharrell Williams die Herrenkollektion designt. Und wir sehen ja, wo das bei Gucci hingeführt hat, dass der Vorteil im Gesamtkonglomerat LVMH ist halt, es ist zwar die wichtigste Marke, aber es ist auch da nur eine Marke. Und für die Distinguierteren hast du ja zum Beispiel sowas wie Dior.
Ich nutze jetzt schnell die Gelegenheit, die Sprechpause von Christian dafür zu nutzen, dass er bei LVMH eine gemacht hat, weil ansonsten könnte diese Sendung zeitlich komplett eskalieren, was heute nicht funktioniert, weil wir noch die morgigen Sendungen, die wir aufzeichnen, vorbereiten müssen und ich noch zum Champions League Abend verabredet bin, um mir, Christian, die Bayern anzugucken. Von daher zurück zu der Kernfrage, die du gestellt hast, was bei North Face ist. Ich glaube einfach, dass es, wenn man draußen unterwegs ist, dass North Face eine Marke ist, wo man im Laden, also wo man entweder Geschäfte besucht und dann direkt diese Klamotten ansteuert, um sich eine Jacke von denen zu kaufen und was die sonst noch so haben, keine Ahnung. Darauf setze ich. Die sind für mich, also wenn es in diesem Outdoor-Bereich eine Marke gibt, dann ist es für mich eigentlich North Face. Von Patagonia habe ich immer im Grunde genommen irgendwann erstmal mitbekommen, als Headlines davon gehandelt haben, dass sich das ganz viele Investmentbanker kaufen, aber diese Aktie trotzdem, also diese Gesellschaft trotzdem privat gehalten wird. Bei North Face ist es eben anders. Sie sind Teil der VF Corporation und damit auch börsennotiert. Und vor dem Hintergrund setze ich da auf dieses Thema, dass es schon eine Marke ist, was ich persönlich bei Supreme und bei Dickies eben nicht so sehe. Bei Timberland, da glaube ich auch, dass es eine Marke ist, aber um da eines deiner Lieblingswörter in dem Zusammenhang eben auch nochmal anzufügen, ich halte es in der Tat für keine ikonische Marke. Timberland kennst du eben, ne? Das sind diese Schuhe, in die man leicht rausschlüpfen kann. Die haben übrigens auch ganz praktische Socken, also gerade für so eine Schuhe sehr praktische Socken, die besser sind als viele andere. Aber jetzt
total, das ist dieses Thema funktionaler Nutzwert und emotionaler Nutzwert. Und der funktionale Nutzwert, der ist, glaube ich, ganz erheblich. Aber lass uns wegkommen vom Thema Marke. Das ist eine subjektive Geschichte. Was ich auf jeden Fall objektiv sagen kann, dass diese Dividendenkürzung jetzt wohl unausweichlich war für so ein Unternehmen, was einfach in den letzten Jahren massiv Schulden angehäuft hat. Also allein die langfristigen Schulden seit 2015 von 1,5 auf 4,5 Milliarden Dollar verdreifacht. Ja, das ist ja jetzt auch nicht schlimm, Schulden zu machen. Aber irgendwie muss man, wenn man mehr Schulden aufnimmt, wenn man also mehr Kapital zur Verfügung hat, muss man da halt doch auch mehr draus machen. Und genau das haben sie eben nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft, strukturell seit 2015 das EBITDA, was sie ausweisen, zu erhöhen, sondern sie sind auch 2021, selbst in dem Geschäftsjahr, also Geschäftsjahresende 31.03.2022, dann haben sie es nicht geschafft, dieses EBITDA, was sie schon 2015 erwirtschaftet haben, nachhaltig zu übertreffen. Deswegen ist also wahnsinnig viel Geld ausgegeben worden, beispielsweise auch für Akquisition, beispielsweise für Supreme, für die man 2,1 Milliarden gezahlt hat, aber unterm Strich hat sich das für Aktionäre nicht rentiert. Und wenn du diese Schulden in diesen Zeiten mit dir rumschleppst, du musst sie refinanzieren, dann kannst du nicht, wenn du Gläubiger finden willst, gleichzeitig deinen Aktionären so viel Geld zahlen. Das mögen Gläubiger nicht.
Ja, also Man sieht es, darauf muss ich jetzt verweisen, also auch für die Podcast-Zuhörenden, die wie immer und regelmäßig kommende Empfehlung, rechts ranzufahren und sich bei Gelegenheit oder eben auch sofort die Unterlagen runterzuladen. Man sieht so einen Riss durch die Zahlen gehen. Das liegt daran, dass man im Jahr 2018 sich irgendwie dafür entschieden hat, das Geschäftsjahr mal ein bisschen anders aufzuhängen. Also bis 2017 hat es am 31.12. geendet. Ab 2018 hat man gesagt, das machen wir jetzt anders. Von daher habe ich 2018 mal komplett entfernt und euch da das Jahr 2019 dann wieder reingelegt, wo 12 Monatszahlen wieder vorlagen. Und wenn man sich dann mal anguckt, was so seit 2019 passiert ist, dann ist es eben eine leichte Umsatzsteigerung im Bereich von 15%. Das ist ja schon mal, das ist schon mal ganz nett. Eine gleichbleibende Gross Margin im Bereich von knapp über 50%, auch gut. Aber eben eine dramatisch zurückgehendes EBITDA, was von 1,4 Milliarden auf 843 Milliarden dann eben einfach auf einer TTM-Basis, das letzte Quartal des Geschäftsjahres 23 kommt ja dann noch eben im April. Und das ist eben schon deutlich. Die Marge, EBITDA-Marge hat sich in der Zeit halbiert und naja, die Nettomarge sieht eben auch nicht besonders gut aus. Die hat sich gedrittelt. Und das ist eben eine Gesamtentwicklung, die nicht schön ist. Ich bedauere ja so ein bisschen, dass wir diese Sendung nicht so im Sommer 2021 gemacht haben. Meine Fresse, hätte ich die verrissen, weil also bei den Niveaus, wo die angekommen war, und das wäre im Jahr 2020 schon nicht so gut gelaufen und nett gelaufen, weil auch da war die Aktie ja schon jenseits der 30er KGV-Bereiche bewertet, aber mit der Bewertung im März 21 auf einem 88er Niveau, da hat sie dann wirklich den Vogel abgeschossen. Und das ist dann einfach auch mal weg von Gut und Böse in einem Jahr, wo man oberhalb und nördlich von allem bewertet ist, was sich da jemals ereignet hat. Und im Jahr 22, das vielleicht auch noch zur Abrundung, da sah die Bewertung zwar einigermaßen günstig aus, allerdings auch wegen einer Rekordmarge, die VF Group niemals vorher erreicht hat. Da lag die Nettomarge bei 11,7%. 1,4 Milliarden Ergebnis wurden erzielt. Deswegen sah das KGV damals bei 18 einigermaßen günstig aus. Da hatte die Aktie aber im Übrigen auch schon mehr als ein Viertel seines Wertes verloren. Und so eine Nettomarge muss dann eben auch erstmal wirklich bestätigt werden. Also auf Basis dessen, was ich hier so sehe, sind wir eigentlich in einer ähnlichen Einschätzung wie bei Domino's. Es ist ein Unternehmen, was ordentlich verschuldet ist, was viel bezahlen muss, haben wir schon gehört, was aber keinesfalls wirklich attraktiv bewertet ist. Also auch da ginge es aus meiner Sicht auch bequem unter die 20 US-Dollar-Marke noch runter. Und ja, also weil es eben da nicht so interessant ist, wir haben das ja bei LVMH, jetzt mache ich das fast nochmal auf, wir haben es ja bei der LVMH-Bewertung auch schon mal gehabt, wenn da eine Bewertung von 20 erreicht ist, dann heißt es eigentlich kaufen. Das passiert ja gelegentlich. Also auch in der Echtgeld-TV-Historie kam das schon zweimal vor, dass wir da quasi zum Einstieg gebimmelt haben, Christian und ich. Bei der VF Group, also bimmel ich zumindest auf keinen Fall. Und so wie ich dich wahrgenommen habe, bimmelst du auch nicht, oder?
Ja. Ich meine, also wie gesagt, also Textilien müssen entweder teuer sein beziehungsweise eine sehr starke Marke haben, ja, auch die wirklich dauerhaft stark ist, sowas wie eine Adidas. Es ist natürlich auch eine ikonische Marke, Luxusbereich brauchen wir nicht von sprechen. Oder es muss halt wirklich sehr, sehr effizient umgesetzt sein. Und hier sehe ich bei beiden nichts davon. Ich will auch nochmal auf ein Thema verweisen, so ein bisschen nach vorne gedacht. Wenn wir jetzt mal in die 9-Monats-Zahlen schauen, da sehen wir eine erhebliche Abweichung zwischen dem Ergebnis je Aktie nach Rechnungslegungsstandard. Das sind nämlich 86 Cent für 9 Monate und dem bereinigten Ergebnis. Das sind nämlich 1,93 Dollar für 9 Monate. Ne?
Warum sagst du denn nicht adjusted?
Ja, adjusted, ja, ich meine, es ist ja gerade Nick Özberg von Delivery Hero nicht da, ja. Und auch HelloFresh nicht. Das
eigentlich sich so an.
Eigenes Thema, adjusted. Also ja, aber also, es gibt hier tatsächlich einen wesentlichen Punkt für die Bereinigung. Ja, ich meine, das ist auch eine Spanne, da wollen wir nicht vergessen, von 100%, ja, zwischen den Rechnungslegungszahlen und den Zahlen, die man jetzt eigentlich gerne hätte und auf denen man übrigens dann auch seine Guidance fürs Gesamtjahr aufbaut. Also 2,15 Dollar will man dieses Jahr insgesamt dann verdient haben, also in dem Geschäftsjahr, was zur 31.03.22 enden wird. Aber was ist die Differenz? Also es ist jetzt hier nicht einfach nur Kinderkacke, dass man gesagt hat, also alles, was an Kosten raus ist, machen wir aus, sondern wir haben einen ganz, ganz wesentlichen Punkt in dem 9-Monats-Abschluss stecken. Vermögen 421 Millionen Dollar sogenannte Impairment Charges auf die Beteiligung an Supreme drin. Das heißt also, heißt nichts anderes als Wertberichtigungen. Man muss also das, was man 2020 bezahlt hat und in der Bilanz stehen hat, jetzt reduzieren. Man muss also die bilanzielle Luft rausnehmen. Da kommt dann vom Unternehmen in solchen Situationen.
Aber man reduziert nicht etwa die Zahlung, sondern den Wertansatz in der Bilanz.
Genau, das ist halt das Problem. Das Unternehmen sagt dann immer, ja, das ist nicht cashwirksam. Ne? Also aus dem Motto, er ist nur Bilanz, er kostet kein Geld, ist nur auf dem Papier. Nee, es kostet aber nur deswegen kein Geld, weil die Kohle schon längst draußen ist. Das heißt, es ist so das Eingeständnis hier. Die haben 2,1 Milliarden ausgegeben 2020. Und jetzt ist schon mal ein Fünftel davon weg. Das heißt also, ne, das Geld ist schon vor 3 Jahren verloren worden. Und da ist natürlich weiterhin Luft.
Haben Sie das nicht gesagt in der Situation, wo Sie gesagt haben, das ist nicht cashwirksam?
Natürlich ist es immer so.
Die musst du ja erstmal haben, nein, so nicht rauszuhauen in so einer Situation.
Ja, aber das sind ja dann keine Vorstandszitate, das ist dann einfach hier, ne, adjustment which is not related to cash payments. Ja, das ist klar, das ist alles in diesem Jahr nicht cashwirksam. Aber es war halt vor 3 Jahren mal cashwirksam. Es ist nicht, dass diejenigen, die Supreme für 400 Millionen zu viel verkauft haben, heute die Kohle zurückzahlen, sondern es ist das Eingeständnis, hey, wir haben damals zu viel gezahlt. Und das ist natürlich ein Problem bei allen Firmen, die etwas übernommen haben, die damit erheblich Goodwill aufgebaut haben, dass man jetzt unter Umständen in den Druck kommt, diese bilanzielle Luft ablassen zu müssen. Damit schwindet aber natürlich dann auch das Eigenkapital in der Bilanz. Ja, und das kann natürlich wieder schwierig sein, wenn du Schulden refinanzieren musst.
Mit anderen Worten, das Unternehmen räumt ein, dass man in der Vergangenheit zu viel bezahlt hat und es jetzt besser weiß und deswegen eine Wertminderung vornimmt. Gut, ich meine, jetzt muss ich ja auch mal sagen, das ist mir bei einer Intel ja dummerweise auch passiert.
Ja, es passiert halt, aber du hast jetzt bei
Intel. Mein Gehalt ist aber schlechter als das von den Vorständen vermutlich.
Ja, und du hast ja jetzt nicht so einen Klumpen eingehandelt damit mit Supreme. Ja, und das ist halt.
Ich habe auch nur mit eigenem Geld gemacht.
Genau, ja, und das ist halt das Problem hier bei diesen Marken. Die können natürlich mal 1-2 Saisons so super laufen, dass der Wertansatz quasi pulverisiert ist, dass du das 3-, 4-, 5-fache in die Bilanz schreiben könntest. Aber es kann eben auch so sein, dass du eine Marke auf einem Halbzeitpunkt übernimmst und dann irgendwie feststellst, ups, also so läuft das auch nicht. Und ja, insgesamt, ich weiß es nicht, ich finde keine Argumente für VF Corp. Und wenn man eine simple Strategie verfolgt, dass man sagt, ich kaufe Dividendenaristokraten, dann ist es klar, was man jetzt irgendwann machen muss, nämlich dasselbe, was der S&P 500 Dividend Aristocrats Index auch macht. Bei der nächsten Überprüfung wird die VF Corporation ganz einfach rausfliegen. Bleiben halt weiterhin 60 andere Unternehmen übrig und es kommen natürlich auch weiterhin Unternehmen nach, also Factset beispielsweise drängt von unten, die müssen jetzt bei 24 oder sogar 25, ich habe es noch nicht jetzt genau nachgeguckt, aber das ist eben das Thema der Dividendenaristokraten. Irgendwie ein paar fallen immer raus, die Mehrheit schafft es, schafft Wert, das sieht man seit 1990. Wenn man es im eigenen Depot umsetzt, ist halt entsprechend wichtig, eine Breite da drin zu haben. Wer eben nur 5 Dividendenaristokraten ausgesucht hat, die einem irgendwie besonders günstig erschienen oder besonders attraktiv auf einer qualitativen Basis, der kann eben 5 Superwerte wie eine Cintas entwickelt haben, aber vielleicht auch 5 Werte, die eher wie eine 3M, wie eine VF Corporation gelaufen sind. Und das zeigt eben, da ist die Breite sehr, sehr wichtig. Wenn man mit so einem 5er Dividendenaristokraten-Portfolio schlechte Erfahrungen gemacht hat, liegt es nicht an den Dividendenaristokraten, nicht an der grundsätzlichen Strategie, sondern an der mangelnden Diversifikation und dadurch eben am zu hohen spezifischen Risiko.
Knappe 90 Minuten. für 5 Aktien. Das war mal wieder eine sehr, sehr umfangreiche Sendung. Liegt auch daran, dass heute am Feiertag, wo wir das Ganze aufnehmen, Sebastian nicht da ist, um uns während der Aufzeichnung damit zu versorgen, dass wir gerade hemmungslos überziehen. Wir hoffen, euch hat es trotzdem Spaß gemacht, unseren Kauf von 3M zu verfolgen, unsere kritische Haltung gegenüber Domino's Pizza zu hören, die Einladung an Herrn Senn mitzubekommen. Schließlich bin ich ja jetzt Aktionär, da muss ja, also eigentlich steht ja jetzt die Reise nach Berlin und die dabei auch natürlich im Raum stehende Currywurst jetzt an. Die kritische Haltung gegenüber Intel, verbunden mit der Fragestellung an euch, was sollen wir da machen, halten, das bitte begründen oder verkaufen. Und naja, also gar keine Argumente haben wir für die VF Corporation gefunden. Aber wie schön ist es, dass wir diesen Kommentarbereich haben und euch natürlich auch dazu auffordern können, diesen Kommentarbereich zu nutzen. Wie gesagt, warm angezogen war ich. Es waren so ein paar wirklich ernüchternde auch Sachen mit dabei. Aber jetzt haben wir knapp 90 Minuten hiermit verbracht. Über 90 Minuten wird das Spiel der Bayern heute gehen. Und in dem Moment, wo Champions League ist, bin ich ja dann immer schon für die deutschen Mannschaften. Hoffentlich dann eben auch so gestaltet werden, dass man weiterkommt. Wir freuen uns, wenn ihr wiederkommt. Und zwar beim nächsten Mal bei Echtgeld TV. Das wird übrigens dann schon für die Leute, die am Wochenende schauen, am kommenden Dienstag sein. Da geht's auch mit einem Neuling bei Echtgeld TV weiter. Wer das sein wird, werdet ihr dann sehen. Bis dahin wünschen wir euch, wie immer, dass ihr gesund bleibt, dass ihr die eine oder andere Anregung fürs Investieren für euch mitnehmen konntet und dass ihr, wie gesagt, beim nächsten Mal mit dabei seid und uns ansonsten überall weiterempfehlt, wo ihr der Meinung seid, dass ein bisschen mehr Investmentwissen oder ein bisschen mehr Investmentdiskussion diesen Personen, denen ihr uns empfehlt, guttun wird. Bis zum nächsten Mal aus Berlin. Macht's gut.